Ich möchte ein geistliches Wort an den Anfang stellen und darüber nachdenken. Denn was wir hier heute machen, ist eine geistliche Handlung, es ist eine Entscheidungshandlung, aber es ist auch ein Handeln Gottes. Das ist das, was wir erleben in einer Taufe. Und so besonders wir das hier auch feiern, ist doch die Gemeinde hier voll von Menschen, die dieses Handeln auch an sich haben vollziehen lassen. Und jeder, der heute oder bei irgendeiner Taufe dabei ist, wird doch unweigerlich daran erinnert an seine eigene Taufe und damit an seine eigene Geschichte mit Gott und an diese eigene Entscheidung und daran erinnert. Ich habe neulich einen Film gesehen, habe ihn mir sogar auf Englisch angetan, was ein bisschen schwieriger war, weil der Akzent etwas breiter war. Mit George Clooney für alle Frauen, die hier anwesend sind. Oh Brother hieß der Film. Hat ihn schon mal jemand gesehen? Da geht es um drei Typen in den 30er oder 20er Jahren, ich glaube 30er Jahren, unten in Mississippi, die aus der Haft entfliehen. Und es ist eigentlich so eine Art Road-Movie. Die erleben so einiges auf ihrem Weg da, schlagen sich durch die Sümpfe und Wälder. Und es ist eine kurzweilige Angelegenheit, es ist eine kleine Odyssee, die da stattfindet. Die verstecken sich dort in den Wäldern, natürlich, es wird nämlich nach ihnen gesucht. Man muss auch dazu sagen, die Komik des Films zehrt auch davon, dass alle drei nicht mit besonders viel Intellekt gesegnet sind, was natürlich die Dialoge besonders prickelnd macht. Die verstecken sich und als sie sich da in einem Wald verstecken, sehen sie auf einmal zufällig, wie so eine Prozession einer Gemeinde vorbeikommt, wahrscheinlich da unten im Süden irgendeine baptistische Gemeinde, die eine Taufe, ähnlich wie wir sie heute durchführen werden, durchführen wollen. Da kommen sie also mit ihren ganzen Täuflingen, kommen natürlich singend durch den Wald, schrammen ihre Gitarren und so an, und die Häftlinge, die sich da hinterm Baum verstecken, die denken, was ist jetzt hier los? Und beobachten das Ganze, da ist ein Weiher, also ein kleiner See dort, und dort hebt jetzt nun diese Taufe an. Und Delmar heißt einer der drei, der sieht diese Szene, wie diese Menschen da ins Wasser gehen und getauft werden, und dann zerlegt es ihn total. Also er fühlt sich innerlich völlig angesprochen, und er rennt aus dem Wald hinaus den Hügel herunter ins Wasser rein und sagt, ich will auch getauft werden. Und der Pastor, kurz entschlossen, tauft ihn auch. Und dann in diesem breitesten Südstaaten-Akzent verklickert er nun seinen Kumpels, als er zurückkommt, und die schütteln nur den Kopf und wissen gar nicht, was ist denn jetzt mit dem passiert. Dann sagt er, ich bin jetzt erlöst und niemand kann mir mehr etwas vorwerfen. So habe ihm der Pastor das erklärt, seine Sünden, sie seien in der Taufe alle abgewaschen worden. Auch die mit dem gestohlenen Schwein, für das er in den Knast gegangen war. Und darauf antworten die beiden, aber du hast uns doch immer gesagt, dass du das Schwein gar nicht gestohlen hast, dass du das gar nicht warst. Aber Delmar hat das begriffen. Er sagt, da habe ich gelogen. Aber auch die Sünde ist abgewaschen. Und etwas später stehlen sie dann, weil sie Hunger haben natürlich, aus dem Fenster eines Bauernhauses einen Kuchen, so einen schönen Apfelkuchen, der da hingestellt wird, noch warm zum Abkühlen. Den greifen sie sich und rennen weg. Aber Delmar rennt zurück und legt einen Dollar auf den Sims. Was ganz niedlich ist, weil es will uns irgendwie sagen, naja, so ganz perfekt war er auch nicht nach der Taufe, aber es hatte eine Veränderung stattgefunden. Er hatte irgendwie seinen neuen Status begriffen. Er hatte zumindest begriffen, das Leben sollte nach anderen Regeln jetzt geführt werden, und die erlernt er nun etwas spärlich. Der Anfang aber ist immer, dass die Sünden abgewaschen werden. Das ist der Anfang von diesem neuen Leben. Wenn ihr die Bibeln dabei habt und Markus 2 findet, dann lade ich euch ein, das einmal mit mir zu lesen. Das ist der Text, den ich hier heute ins Zentrum stellen möchte. In Markus 2 steht Folgendes. Ich lese ab Vers 2, also gleich vom Anfang weg. Markus 2. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus die Heilsbotschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf einer Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert: Noch nie haben wir so etwas erlebt. Und alle lobten Gott. Das ist die Geschichte. Und ich möchte nur zwei Gedanken daraus hervorheben. Man hat sich gefragt, ich frage mich das auch jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, warum Jesus zuerst die Sünden vergibt. Und dann heilt. Und auch erst, nachdem er diese etwas lästige Diskussion hat mit den Schriftgelehrten. Dazu habe ich ein Zitat gefunden. Ich sage euch nachher, von wem das Zitat ist. Aber ich fand das sehr schön zusammengefasst. Da schreibt dieser Theologe genau das, also dass Jesus sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Genau das hatten die Menschen nicht erwartet. Genau darum war es ihnen nicht gegangen. Der Gelähmte sollte gehen können, nicht von den Sünden befreit werden. Der Leidende und die Menschen rundherum waren enttäuscht, weil Jesus die eigentliche Not dieses Menschen zu übersehen schien. Der Mensch ist ein Wesen in Beziehungen. Und wenn die erste, die grundlegende Beziehung des Menschen gestört ist, die Beziehung zu Gott, dann kann nichts weiteres mehr wirklich in Ordnung sein. Dann kann nichts weiteres mehr wirklich in Ordnung sein, wenn diese erste Beziehung gestört ist. Zitat von einem gewissen Josef Ratzinger in einem Buch. Aber der Gedanke ist eingängig. Der Gedanke ist eingängig, zu sagen: Was ist hier gestört? Welche Beziehung ist gestört? Als ich neulich über den Text predigte, und das ist ja erst zwei Predigten, glaube ich, zurück, da predigte ich darüber, dass Jesus mit den Sündern und Zöllnern abhing und dafür ja auch Ärger bekam. Wie, was hängt er mit den Leuten rum, die haben eine schlechte Reputation? Na, da wurde ich darauf hingewiesen und irgendwie habe ich schon darauf gewartet und es war auch richtig, weil ich darüber sprach und definierte, ja, was waren denn Sünder, ne, was stellten sich die Leute darunter vor, sagte mir jemand nachher: Naja, aber die Leute heute, die wissen damit ja gar nichts anzufangen. Und das stimmt, ich habe das schon ganz oft gehört von Leuten, die mit dem christlichen Glauben jetzt nicht so viel zu tun haben, dass sie sagen: Also Sünder, ich bin kein Sünder, ich mache mal einen Fehler, aber ich bin kein Sünder. Ne? Das ist mir alles zu negativ hier, was ihr macht, mir macht die Leute hier mir zu schlecht. Aber ich finde, hier wird, auch in diesem Zitat wird deutlich und in dem Text selber, in Markus 2, dass, was Jesus eigentlich mit Sünden meint. Die Leute regen sich ja auf, wie kann er das machen? Und wir heute regen uns auch wieder auf, wir regen uns auf, wieso guckt er nicht erst auf die Not, der Typ kann nicht laufen, was vergibt ihm die Sünden? Eine gestörte Beziehung zu Gott ist die eigentliche biblische oder biblisch ins Moderne übertragene Übersetzung und Definition von dem, was wir unter Sünde verstehen. Eine gestörte Beziehung zu Gott. Wir alle leiden, ob wir getauft sind oder nicht, unter einer gestörten Beziehung zu Gott. Weil wir das Handeln Gottes in der Welt oder in unserem eigenen Leben oft nicht verstehen, manchmal auch gar nicht nachvollziehen können. Das, was wir immer für Sünden halten, was also so landläufig, also Taten, die man tut oder auch lässt, und manchmal auch in der Werbung das, was sich eben gut anfühlt, ne? Das sind nur die Symptome. Die Ursache dafür ist aber diese Beziehung zu Gott. Jesus setzt an der Wurzel an, für die Leute damals und für uns heute auch, ist das schmerzhaft, aber es ist nötig. Wenn diese Beziehung nicht stimmt, kann alles andere nicht richtig sein. Damit muss es anfangen, deswegen anfangen. So ist das wie in diesem Film. Am Anfang werden die Sünden abgewaschen. Und dann muss er lernen, wie lebt sich's damit. Noch ein zweiter Gedanke, ein letzter Gedanke. Wieder haben wir an dieser Stelle eine Urgemeinde. Oder eine Ur-Urgemeinde, wie ich das letzte Mal sagte. Denn ich gucke ja immer so ein bisschen in den Text hinein und sage, was für ein Haufen ist denn da zusammen? Was für eine prickelnde Mischung haben wir denn da? Wir sind ja nicht in einer Kirche hier. Also nicht gemein in dem Sinne, dass es eine Kirche gibt mit Glocken auf dem Dach, sondern wir sind in einem Heim. Das ist das Zuhause von jemandem. So fängt der Text ja auch an. Und es ist auch nicht besonders harmonisch, wie es dazu geht. Da gibt es unterschiedliche Interessen in dieser Erzählung. Also wenn wir die Interessensgruppen mal zusammenfassen, dann haben wir einen, der ist Hauseigentümer. Der hat ein berechtigtes Interesse an einem unversehrten Dach. Kann man sagen, ne? Und ich habe schon immer gedacht, man müsste diese Predigt auch mal halten aus der Sicht des Hauseigentümers, ne? Dessen Dach da aufgebohrt wird, damit der, ne? Da fielen mir jetzt so ein paar Sprüche ein, die der vielleicht da an der Stelle losgeworden ist, die nicht überliefert sind. Dann haben wir noch eine andere Interessengruppe. Also, es gibt die Schriftgelehrten. Die sagen ja auch, Tradition muss erhalten werden, die mahnen Ketzerei ein, Blasphemie, du lässt das Gott und so. Die müssen eine bestimmte Ordnung wahren, das ist ihr Interesse, den Status quo erhalten, die Machtstrukturen. Und es gibt die Menge. Da steht ja so viele Leute, die kamen gar nicht ins Haus rein, die standen noch vor der Tür. Die Menge gibt es auch noch. Die Menge wird geschildert eigentlich nur als diejenigen, die in dieser ganzen Diskussion deren Augen immer wie bei so einem Tennisspiel von links nach rechts gehen und die gucken, wer gewinnt. Das ist die Menge. Aber am Ende wird sie geschildert, als diejenigen werden sie geschildert, als diejenigen, die Gott preisen und loben. Sagen, Mensch, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und dann gibt es noch eine andere Interessengruppe. Und die näher zu betrachten, finde ich am interessantesten. Das sind die vier Freunde. Das sind die vier Freunde, die er hat. Echte Freunde. Das ist ein Schaustück echter Freundschaft. Die machen einen Plan, die haben ein Ziel und die sagen, wir möchten, dass dem Freund von uns geholfen wird. Und dazu müssen wir den zu Jesus kriegen, der ist umlagert, umringt. Wie schaffen wir das? Und ich hätte gerne Mäuschen gespielt, wenn der erste von denen auf die Idee kommt und sagt, pass mal auf, wir nehmen die Spitzhacke mit. So ein orientalisches Dach aus verschiedenen Materialien. Das lässt sich gut durchbohren, sage ich mal. Aber da wird es auch gerieselt und gebröselt haben von der Decke und zwar ganz mächtig. Und die Leute werden hochgeguckt und haben gedacht, ne, der Engel des Herrn kommt von oben herab und dann kommt da so ein Lama mit Seilen. Und ich stelle mir vor, die vier Jungs, wie sie da stehen. Und das Ganze ist ja unfromm und unheilig. Das Ganze ist ja eher mit Schwitzwasser angefüllt als mit was anderem. Die ziehen und zerren und der eine sagt, mal lass mal ein bisschen Leine, nicht so schnell. Und hier, pass auf, da, dass das nicht reißt. Ist ja auch technisch so. Aber die vier haben den Plan, die sagen, die haben ja wahrscheinlich auch, ich bin ja immer noch, ich habe ja Spaß an sowas, ne? Die haben ja wahrscheinlich, sind die auf dem Dach umhergegangen mit so einem Stethoskop und haben geguckt, wo genau steht er, ne? Wo landen wir denn? Wo kommen wir denn raus am Ende? Und sie schaffen wirklich eine Punktlandung. Zack, kriegen sie diesen Gelähmten direkt vor Jesus hin Und ist eine Riesenschau. Die haben genau das erreicht, was sie wollen. Die Aufmerksamkeit ist bei ihnen, bei ihrem Freund. Und Florian, du hast mir erzählt, du hast lange versucht, auch zu den Schriftgelehrten zu gehören, also viel Weisheit dir anzueignen und Wissen und Fragen hin und her zu wälzen. Und das ist auch eine löbliche Sache. Man muss sich mit Dingen innerlich auseinandersetzen. Viel Theologie. Und dann ist dir aber aufgefallen, es fehlt so ein bisschen, dass das Seil in die Hand nehmen und die Praxis und für einen Freund da zu sein und auch mal so eine Lösung zu finden, die vielleicht nicht allen gefallen wird. Eine echte Gemeinde halt, eine echte Gemeinschaft. Und die Taufe, zu der du dich heute entschlossen hast, ist eben auch die Entscheidung für die Praxis. In einer echten Gemeinde zu sein, mit echten Menschen, die, das kann ich dir versprechen, genauso schräg drauf sind wie alle, die du hier in diesem Bericht findest. Da findest du auch alle Gruppen, die da so vertreten sind. Und die Frage, die sich dir stellen wird, wie jedem von uns, ist, welche Rolle möchte ich in dieser Gemeinschaft denn spielen? Möchte ich der Hauseigentümer sein, der immer dahinterher ist, dass nicht so viel Strom verbraucht wird? Brauchen wir ja auch. Möchten wir der sein, der hier immer theologisch guckt, dass alles im Lot ist und dass die außer Reihe schießen, dann auch wieder schnell ins Glied gerufen werden? Möchten wir Menge sein? Einfach Leute, die kommen und gehen und die anderen machen es schon? Ich empfehle dir die Rolle der Freunde. Denn wenn ich einmal krank bin, und viele von uns sind ja auch krank, wenn wir alt werden spätestens, wenn ich mal nicht mehr kann, dann brauche ich keinen Schriftgelehrten und keinen, der sich um Ordnung kümmert, und so, dann brauche ich einen Freund. Dann brauche ich einen, der meinen Rollstuhl schiebt und mich zur Gemeinde bringt. Das ist das, was ich wirklich brauche. Ich brauche einen, der in der Praxis zupackt. Und das wünsche ich dir, dass du solche Leute triffst und dass du zu so einem Freund wirst. Die Beziehung zu Gott pflegen, wir fassen zusammen, Sünden abgewaschen bekommen, steht am Anfang, neu beginnen, Teil einer Gemeinschaft von Freunden werden. Das alles beginnt aber damit, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass wir uns selber auch mal als Gelähmte sehen lernen. Als diejenigen, die ihrer Hilfsbedürftigkeit bewusst sind, denn auch das ist die Taufe, dass man sagt, bis zu dem Punkt kam ich selber zurecht, aber das Neue in meinem Leben muss von außen kommen, ich möchte, dass es von Gott kommt. Dass wir diejenigen sind, die sich immer wieder danach sehnen, die Worte Jesu zu hören, deine Sünden sind dir vergeben, der neue Anfang ist möglich. Deine Beziehung zu Gott ist wieder intakt. Und wenn die Beziehung wieder intakt ist, gibt es darauf nach dem Text, den wir hier gelesen haben, nur eine natürliche Reaktion. Und die bedeutet erstaunt sein und Gott loben. Amen.